Informatik für die moderne Hausfrau. Der Podcast von, mit und über Frauen in der Informatik mit Lea Schönberger. Herzlich willkommen zur dritten Hintergrundfolge von Informatik für die moderne Hausfrau. Im Interview haben Stefanie Althoff und ich über Netzwerke gesprochen und darüber, wie man sie widerstandsfähiger machen kann. Falls ihr die Interviewfolge noch nicht gehört habt, fangt doch am besten damit an. Netzwerke haben einen ganz essentiellen Stellenwert in unserer heutigen Gesellschaft, denn ohne sie würden viele Geräte, Anwendungen und Dienstleistungen nicht funktionieren. Steffi hatte im Interview ja schon einige Beispiele genannt, etwa das Nutzen von Streamingdiensten bzw. das, was dahinter steckt, nämlich das Internet. Über das wollen wir in dieser Folge ein bisschen ausführlicher sprechen. Internet, das ist für viele einfach das, was aus dem Telefon oder Kabelanschluss kommt, für das man einen Router zu Hause stehen hat und mit dem man sich über WLAN verbinden kann. Oder das, was wir gerade mal wieder nicht haben, wenn wir unterwegs sind und durch eines der zahlreichen Funklöcher fahren. Wir sagen manchmal, ich habe Internet, beziehungsweise meistens eher, ich habe kein Internet oder das Internet funktioniert nicht. Was wir damit aber tatsächlich meinen, ist, dass wir aktuell in dem Moment keinen Zugang zum Internet haben. Wenn das Internet insgesamt nämlich nicht mehr funktionieren würde, dann wäre das sehr, sehr schlecht. Das Internet, das ist ein Netzwerk oder genauer verschiedene Netzwerke, die miteinander verbunden sind und mit denen sich TeilnehmerInnen auf der ganzen Welt verbinden können. Zum Beispiel Computer, Smartphones, Smartwatches, Smart-Home-Geräte und viele weitere. Nicht alle diese TeilnehmerInnen sind dafür relevant, dass das Internet funktionsfähig ist. Die meisten dieser sogenannten Endgeräte tatsächlich gar nicht. Dafür sorgen nämlich verschiedene Infrastrukturkomponenten, also Geräte wie zum Beispiel Router, die wir im Interview schon erwähnt haben und die vom Prinzip her gar nicht so großartig anders funktionieren als die Router, die wir normalerweise zu Hause stehen haben. Sie sind nur einfach viel größer und viel leistungsfähiger und müssen mit sehr viel mehr Daten klarkommen. Sie managen gewissermaßen den Datenverkehr und sorgen dafür, dass Datenpakete, also quasi Informationen in ganz kleinen Stückchen, dorthin weitergeleitet werden, wo sie eben hin sollen. Wenn wir das Wort Internet benutzen und gerade nicht vom Internetzugang sprechen, dann meinen wir in der Regel nicht diese, ich sag mal, technische Infrastruktur des Internets, sondern wir meinen die Webseiten, auf die wir über das Internet zugreifen können. Damit das funktioniert, braucht es allerdings noch etwas mehr als nur ein paar Geräte und Router. Webseiten sind nämlich Teil des sogenannten World Wide Web. Das klingt jetzt erstmal nach einem etwas antiquierten Ausdruck für das Internet, ist aber tatsächlich etwas anderes. Das World Wide Web ist nämlich ein Internetdienst. Das kann man sich ungefähr so vorstellen wie eine Art Software, die sozusagen auf dem eigentlichen Internet draufläuft, auch wenn das jetzt technisch natürlich nicht so ganz richtig ist. Damit das World Wide Web funktioniert und wir unsere Lieblingswebseite aufrufen können, gibt es noch ein paar weitere Voraussetzungen. Steffi hat uns im Interview schon von Protokollen erzählt, also von den Kommunikationsregeln, die in einem Netzwerk gelten. Davon gibt es im Internet viele verschiedene, die unterschiedliche Zwecke haben und zum Teil auch aufeinander aufbauen. Zum Beispiel gibt es Protokolle, die für die reine Datenübertragung zuständig sind, also einfach dafür, dass irgendwelche ganz allgemeinen Daten von A nach B transportiert werden. Dann gibt es auch noch solche Protokolle, die für ganz spezifische Anwendungen und Dienste gedacht sind, wie eben dafür, dass Webseiten abgerufen und dargestellt werden können. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, warum man denn so viele Protokolle braucht. Wäre es nicht eigentlich einfacher, wenn man nur ganz wenige hätte? Das kann man sich im übertragenen Sinne so vorstellen. Wenn wir Menschen sprechen und uns unterhalten, dann benutzen wir unsere Stimme und formen Wörter, die andere Menschen wiederum hören und irgendwie verarbeiten. Jetzt versteht allerdings nicht jede Person jede beliebige Menge von Wörtern, sondern das Verständnis ist zum Beispiel abhängig von den Sprachen, die man spricht und von Kenntnissen, die man hat. Auch kann es in bestimmten Zusammenhängen nötig sein, eine formellere Sprache oder eine Fachsprache zu verwenden. Vom Prinzip her kann man sich die Internetprotokolle ähnlich vorstellen. Jedes Protokoll dient einem bestimmten Zweck. Wenn wir unser Beispiel heranziehen, könnte man die ganz allgemeine Datenübertragung damit vergleichen, dass man grundsätzlich irgendwelche Wörter formuliert und ausspricht, die das Gegenüber dann hört. Ob die Person damit was anfangen kann, das wäre erstmal nicht so wichtig. Wenn ich jetzt allerdings mathematische Sachverhalte diskutieren will, dann muss ich die entsprechenden Fachausdrücke benutzen. Ähnlich ist es zum Beispiel beim Versenden einer E-Mail. Da muss auf technischer Ebene, also durch die Verwendung des geeigneten Protokolls, klar sein, hey, hier kommt jetzt eine E-Mail mit den folgenden Informationen und die muss jetzt an diesen ganz spezifischen Ort geschickt werden und dort auch als E-Mail wiedererkennbar sein und auch darstellbar sein. Das Protokoll, das für das Abrufen von Webseiten genutzt wird, heißt Hypertext Transfer Protocol, abgekürzt HTTP. Das kommt jetzt vielleicht der einen oder anderen Person bekannt vor, denn diese Abkürzung, die sieht man noch ab und zu in der Adresszeile im Browser oder wenn irgendwo ein Link angegeben wird. Dann steht da http://. Das sagt im Grunde einfach nur, bitte benutze dieses Protokoll, um an der entsprechenden Adresse die Daten abzurufen und darzustellen. Noch detaillierter wollen wir hier jetzt nicht einsteigen, stattdessen schauen wir aber nochmal kurz auf die Geschichte des Internets. Das Internet gibt es nämlich noch gar nicht so lange. Der Vorläufer des Internets war das sogenannte ARPANET. Das steht für Advanced Research Projects Agency Network. Es wurde im Jahr 1969 ins Leben gerufen und, wie der Name schon sagt, war es ursprünglich eigentlich nur für wissenschaftliche Zwecke gedacht. Damals wollte man nämlich in den USA die Computer an Universitäten und Forschungseinrichtungen vernetzen, um Forschungsergebnisse schneller austauschen zu können. Nach und nach wurden immer mehr regionale und nationale Netze miteinander verbunden und Protokolle entwickelt, mit denen die Kommunikation zwischen diesen teilweise sehr unterschiedlichen Netzwerken ermöglicht wurde. Für diesen internationalen Zusammenschluss von Netzwerken setzte sich dann irgendwann der Begriff Internet durch. In den 1980er Jahren wurden auch deutsche Netzwerke Teil des Internets und auch hier hatte diese Entwicklung ihren Ursprung an Universitäten. Eine besondere Rolle spielte dabei die Universität Dortmund, heute bekannt als Technische Universität Dortmund, an der Steffi und ich studiert haben. Die dortige Informatikrechnerbetriebsgruppe, kurz IRB, betrieb nämlich ab 1983 den ersten deutschen Hauptknotenpunkt für den Datenaustausch im EU-Netz. Das ist eine Verbindung europäischer Netzwerke gewesen. Sie war außerdem von 1988 bis 1992 für die Vergabe von Domains, also von Internetadressen, mit der Endung .de zuständig. Auch die Universität Karlsruhe spielte damals eine wichtige Rolle. Dort wurde nämlich im Jahr 1984 die erste deutsche E-Mail empfangen. Das World Wide Web, über das wir vorhin gesprochen haben, wurde übrigens erst 1991 erfunden, und zwar am CERN, also der berühmten Forschungseinrichtung mit dem Teilchenbeschleuniger. Heute, also etwa 30 Jahre später, sind wir global vernetzt und nutzen ganz selbstverständlich Dienste und Anwendungen, die darauf basieren, dass in Sekundenbruchteilen Daten um die halbe Welt geschickt werden. Diese Podcast-Episode streamte übrigens wahrscheinlich gerade von einem Server in den USA. Diese Vernetztheit und die Tatsache, dass wir uns daran gewöhnt haben und darauf eingestellt haben, dass uns das Internet jederzeit zur Verfügung steht, birgt allerdings auch einige Gefahren. Ich hatte eingangs gesagt, es wäre sehr schlecht, wenn das Internet nicht mehr funktionieren würde. Dann würden nämlich wahrscheinlich viele Bereiche unseres alltäglichen Lebens zusammenbrechen. Kommunikationswege, der öffentliche Nahverkehr, medizinische Versorgung und vieles mehr, denn unsere heutige Welt ist mit dem Internet quasi untrennbar verbunden. Die zugrunde liegenden Netzwerke gehören daher zur sogenannten kritischen Infrastruktur. Keine Sorge, ich möchte keine apokalyptischen Bilder heraufbeschwören und zugegeben, es ist auch ziemlich unwahrscheinlich, dass das gesamte Internet plötzlich nicht mehr funktionsfähig ist. Was allerdings tatsächlich im Bereich des Möglichen liegt, ist, dass Teile des Internets nicht mehr oder nicht mehr in vollem Umfang nutzbar sind und sei es auch nur zeitweise. Solche Ausfälle können zum Beispiel durch Naturkatastrophen verursacht werden, durch Kriege und durch mutwillige Zerstörung oder auch durch ganz bewusstes Abschalten von Infrastrukturelementen, wie es in den letzten Jahren immer wieder in einigen autokratisch regierten Staaten zu beobachten war. Eine Reihe hypothetischer Szenarien, in denen Ausfälle der deutschen Telekommunikationsinfrastruktur möglich wären, hat die Bundesnetzagentur in einem Strategiepapier zur Resilienz der Telekommunikationsnetze aus dem Jahr 2022 zusammengestellt. Falls euch das interessiert, findet ihr den Link dazu in den Shownotes. Eine weitere Konsequenz, die unsere vernetzte Welt mit sich bringt, ist die Gefahr von Cyberangriffen, also Angriffen auf Netzwerke oder Endgeräte, die ein Netzwerk nutzen, hinter denen ganz unterschiedliche Motivationen stecken können. Mehr darüber könnt ihr in der nächsten Folge erfahren, in der wir uns mit dem Thema Informationssicherheit beschäftigen werden. Das war die dritte Hintergrundfolge von Informatik für die moderne Hausfrau. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann abonniert ihn doch bitte und hinterlasst eine positive Bewertung, um ihm damit zu mehr Sichtbarkeit zu verhelfen. Falls ihr das möchtet, habt ihr auch die Möglichkeit, die Produktion des Podcasts finanziell zu unterstützen, und zwar über die Plattform Steady. Alle Informationen dazu findet ihr auf informatik-hausfrau.de unter der Rubrik Unterstützen. Wenn ihr Kontakt zu mir aufnehmen wollt, könnt ihr das über Social Media tun. Auf Twitter, Blue Sky und Instagram findet ihr den Podcast unter dem Handle Informatikfrau, alles zusammengeschrieben. Wenn ihr selbst Informatikerinnen seid und gern mit mir im Podcast über ein Thema sprechen möchtet, das euch am Herzen liegt, dann schreibt mir doch eine Mail an mail@informatik-hausfrau.de. Auch allen anderen HörerInnen steht dieser Kommunikationskanal natürlich für Feedback und Themenvorschläge zur Verfügung. Danke fürs Reinhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.